Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Rashid Hamdani wird in Genf erwartet, Max Göldi sitzt in einem Gefängnis bei Tripolis und Bundesrätin Wittmer Schlumpf will die Schweizer Visastrategie den Schengen-Partnern erklären. Wir haben den Stand der Dinge in der Libyen-Affäre. Dann, warum der Fehlbetrag beim Schienenunterhalt? Der frühere SBB-Chef Benedikt Weibel nimmt erstmals Stellung zur Kritik. Die Maschinenindustrie kommt nur langsam aus der Krise, auch in Herzogenbuchsee, ein Augenschein. Außerdem, das internationale Jugoslawien-Tribunal, wie sehr hat es die serbische Sicht auf den Krieg verändert? Und Toyota, die Chefs werden vors Parlament in Washington zitiert, während die Arbeiter in Kalifornien protestieren. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Daniel Hubacher mit den Nachrichten.
Nach seiner Ausreise aus Libyen hat sich Rashid Hamdani im Westschweizer Fernsehen geäußert. Es sei wie ein Traum, sagte Hamdani. Doch die Ungewissheit, was jetzt mit Max Göldi weiter geschehe, lasse ihm keine Ruhe. Hamdani soll noch heute in die Schweiz zurückkehren. Max Göldi, der zweite Schweizer in Libyen, befindet sich laut Amnesty International im Vorzeigegefängnis Al-Jaida in der Nähe von Tripolis. Er wurde heute von einem EDA-Vertreter dort besucht. Das Außendepartement erklärte, es gehe Göldi den Umständen entsprechend gut, die Haftbedingungen seien korrekt. Nun stehe die sichere Rückkehr Göldis im Zentrum der Bemühungen, schreibt das EDA. Göldi muss im Gefängnis eine viermonatige Haftstrafe wegen Visavergehen absitzen. Auch auf politischer Ebene bleibt die Libyen-Affäre Thema. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf reist am Donnerstag nach Brüssel an ein Treffen der Schengen-Länder. Dort will sie erklären, warum die Schweiz Libyen die Einreise in den Schengen-Raum verboten hat. Verschiedene EU-Staaten hatten die Schweiz für diesen Entscheid kritisiert. Denn das Einreiseverbot für Libyen hatte zur Folge, dass Libyen seinerseits viele EU-Bürgern die Einreise verweigerte. Der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel weist die Kritik im Zusammenhang mit den zusätzlichen Unterhaltskosten bei der SBB zurück. Er habe die anfallenden Kosten vorausgesehen, die Politik habe jedoch sparen wollen, erklärt sich Weibel in einem Interview mit Schweizer Radio DRS. Der SBB fehlen laut eines Berichtes in nächster Zeit jährlich 850 Millionen Franken für den Unterhalt. Weibel wurde daraufhin kritisiert, er habe vor seinem Rücktritt als SBB-Chef zu wenig Mittel eingeplant. Radio- und Fernsehgebühren sollen künftig auch bezahlen müssen, wer kein Radio- oder Fernsehgerät hat. Nach dem Bundesrat sprach sich auch die zuständige Kommission des Nationalrats dafür aus. Dank Handy und Laptops könnten nahezu alle Radio und Fernsehen nutzen, wird argumentiert. Die Schweizer Maschinenindustrie hat im letzten Jahr unter einer Auftragsflaute gelitten. Über das ganze Jahr gesehen gingen die Aufträge um ein Viertel zurück. Erst gegen Ende Jahr habe sich der Aufwärtstrend etwas abgeschwächt, teilt der Branchenverband Swissmem mit. Als Folge der Flaute gingen in der Industrie im letzten Jahr rund 6% der Arbeitsplätze verloren. Und auch die Schweizer Hotels hatten kein gutes 2009. Zum ersten Mal seit 3 Jahren wurden weniger Übernachtungen gezählt. Im Vergleich zum Rekordjahr 2008 betrug der Rückgang knapp 5%. Viele Feriengäste mieteten laut Schweiz Tourismus Wohnungen, anstatt ins Hotel zu gehen. Letztes Jahr starben 348 Menschen auf Schweizer Strassen. Das sind halb so viele wie vor 20 Jahren. Grund für den Rückgang sind laut Beratungsstelle für Unfallverhütung die 30er-Zonen in Wohnquartieren, die Sanierung gefährlicher Straßenabschnitte und die stärkere Kontrolle der Polizei. Besonders stark zurück ging im letzten Jahr die Zahl der getöteten Autofahrer. Dagegen starben deutlich mehr Velofahrer auf Schweizer Straßen. Der japanische Autokonzern Toyota hat sich in den USA vor einer Parlamentskommission für eine Reihe von Pannen entschuldigt. Der US-Chef von Toyota sagte, er habe zu lange gewartet, bis Toyota die Sicherheitsprobleme in den Griff bekommen habe. Klemmende Gaspedale und rutschende Fußmatten hatten in den USA zu zahlreichen Unfällen geführt. In den Niederlanden kommt es Anfang Juni zu Neuwahlen. Königin Beatrix hat dazu Ja gesagt, nachdem die christlich-soziale Regierungskoalition am Wochenende zerbrochen war. Die Regierungsparteien hatten sich wegen des Militäreinsatzes in Afghanistan zerstritten. Die lateinamerikanischen Länder stellen sich im Streit um die Falklandinseln geschlossen hinter Argentinien. Weil Großbritannien vor der Inselgruppe im Südatlantik Ölbohrungen durchführt, protestiert Argentinien heftig, denn Argentinien betrachtet die Falklandinseln als argentinisches Territorium. Vor 28 Jahren war es zwischen Großbritannien und Argentinien um die Inselgruppe zum Krieg gekommen. Geologen vermuten riesige Ölvorkommen im Seegebiet um die Inseln. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.649 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.313 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 46,48 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,820. Das Wetter. Morgen scheint trotz einigen Wolken immer wieder die Sonne. Vor allem in Jura-Nähe gibt es dichtere Wolken und einige Regenschauer. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad. Am Donnerstag ist es zunächst teils sonnig und föhnig bei 9 bis 13 Grad. Am Nachmittag und Abend ziehen im Westen Regenwolken auf.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Inszenierte Polizeieinsätze, aber korrekte Haftbedingungen, das Neueste im Libyen-Poker. Dann Erklärungsversuche zu einem riesigen Fehlbetrag. Hat der frühere Bahnchef Weibel etwas verschlafen? 19.000stel Toleranz, wenig Spiel an der Fräse und in der Kasse über die Krise in der Schweizer Maschinenindustrie. Bald 2 Jahrzehnte juristische Aufarbeitung der Jugoslawienkriege. Was hat sie gebracht? Ein Schwerpunkt zur serbischen Befindlichkeit. Und?
I mean, it's hard for us to sleep at night and I get choked up every time thinking I'm gonna lose my house.
Besuch im Autowerk in Fremont, Kalifornien, wo Ron Lopez, der Toyota-Mitarbeiter, des Nachts aufschreckt und Angst hat, sein Haus zu verlieren. Dazu ein Dossier hier im Echo der Zeit, der Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt, als Podcast im Internet unter echo.drs.ch. In den nächsten Stunden soll Rashid Hamdani in die Schweiz zurückkehren. Für ihn, die eine der beiden Schweizer Geiseln, nimmt die Libyen-Affäre nach 19 Monaten ein gutes Ende. Ganz anders die Situation von Max Göldi. Er wird seit gestern, wie gehört, in einem Gefängnis in der Nähe von Tripolis festgehalten. Zur aktuellen Lage Alexander Sauter.
Erleichtert ist Rashid Hamdani, der sich nun auf dem Weg in die Schweiz befindet. Aus Tunesien sagte er in einem Telefongespräch mit dem Westschweizer Fernsehen, es sei fast wie ein Traum. Die Freilassung sei überraschend gekommen und sehr schnell gegangen.
Surtout que ça s'est passé très très vite. Donc décision prise et puis retrouver la liberté tout de suite après. Donc c'est ouais, ça presque un rêve, disons.
Am schwierigsten sei es zu Beginn der Affäre gewesen. Plötzlich im Gefängnis, ausgerechnet er, der noch nie mit der Justiz zu tun hatte, berichtet Rashid Hamdani.
Les moments durs c'était les première journée d'arrêt et d'être enfermé en prison. Ça, c'était vraiment le moment le plus dur parce que bon, toute ma vie, j'ai jamais affaire à la justice.
Aber schlecht behandelt worden sei er nicht bei dem Aufenthalt im Gefängnis.
On n'a pas été maltraité.
Kritik an den libyschen Behörden mag Hamdani nicht äußern. Der Grund dafür dürfte sein, dass sich Max Göldi weiterhin in den Händen des libyschen Staates befindet. Unter großem medialen Wirbel wurde Max Göldi gestern aus der Schweizer Botschaft geführt. In ein Auto gesetzt und als alle Foto- und Filmkameras auf den Schweizer gerichtet waren, klickten die Handschellen. Die Verhaftung von Max Göldi wurde regelrecht inszeniert. Zurzeit befindet sich der ABB-Mitarbeiter im Gefängnis Al-Jaida in der Nähe von Tripolis. Dort bekam er am Nachmittag Besuch von einem Vertreter der Schweizer Botschaft. Dies sagt Adrian Zollberger, Sprecher des Außenministeriums EDA in Bern.
Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, seine Haftbedingungen sind korrekt. Die Schweizerische Botschaft in Tripolis und diplomatische Vertreter der EU halten nun den Kontakt mit ihm aufrecht.
Wie geht es nun aber weiter? EDA-Sprecher Solberger sagt lediglich,
wir sind nach wie vor bemüht, die Rückkehr Max Göldis so rasch wie möglich zu ermöglichen. Das ist nach wie vor im Zentrum unserer Bemühungen.
Vorerst schlachtet aber Libyen die Verhaftung Göldis propagandamäßig aus. Der Außenminister des Wüstenstaates Musa Kusa gab bekannt, es sei gut, dass sich Max Göldi nicht mehr in der Botschaft versteckt hält. Der Schweizer könne nun gegen seine viermonatige Gefängnisstrafe Rekurs einreichen. Für eine vorzeitige Freilassung Göldis setzt sich weiterhin auch die EU ein. Und das dürfte entscheidend sein, denn erst seitdem die Europäische Gemeinschaft sich eingesetzt hat, ist wieder Bewegung in die Affäre gekommen.
Alexander Sauter. Die SBB braucht für den Unterhalt ihres Netzes mehr Geld, viel mehr Geld. Bis 2016 jedes Jahr im Schnitt zusätzlich 850 Millionen Franken. Denn in den letzten Jahren wurden offenbar über 1,3 Milliarden Franken zu wenig ins Schienennetz investiert. Dieses Bekenntnis der SBB hat am Freitag für heftige Reaktionen gesorgt. Unter anderem steht der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel im Kreuzfeuer der Kritik. Er war bis 2006 Geschäftsleiter der SBB. Nun nimmt Weibel bei uns erstmals zu den Vorwürfen Stellung. Philipp Burkhardt.
Dass in den nächsten 6 Jahren jedes Jahr zusätzlich 850 Millionen Franken für den Substanzerhalt des SBB-Netzes nötig sind, das hat den ehemaligen SBB-Chef überrascht. Benedikt Weibel, der 14 Jahre lang an der Spitze der SBB stand und Ende 2006 zurücktrat, sagt:
Was mich erschreckt hat, muss ich ehrlich sagen, ist natürlich die Höhe jetzt von dem, was da ausgewiesen ist in diesem Bericht. Ich kann das nicht beurteilen, da bin ich nicht in der Lage. Dass es höher wird, das war eigentlich immer klar und das wurde auch gesagt und es wurde offenbar auch geschrieben.
Nämlich im Jahr 2004 in der Botschaft des Bundesrates zu Änderungen bei der Finanzierung von Eisenbahngroßprojekten, der sogenannten FINEF-Vorlage. Mit der Inbetriebnahme jeder neuen Infrastruktur steige der Mittelbedarf für den Erhalt der Substanz an, warnt man da. 2 Jahre später aber hat der damalige SBB-Chef Benedikt Weibel mit dem Bund eine Leistungsvereinbarung unterzeichnet, die für den Erhalt der Substanz praktisch keine zusätzlichen Mittel vorsah. Das habe man damals in der Verkehrskommission des Nationalrates auch kritisiert und mehr Geld verlangt, erinnert sich SP-Nationalrat Andrea Hämmerle. Doch die SBB wollte davon nichts wissen.
Die SBB hat sich eindeutig einverstanden erklärt mit den gesprochenen Beträgen und muss sich jetzt einen Vorwurf gefallen lassen.
Benedikt Weibel kontert, als er sein Amt an Nachfolger Andreas Mayer abgetreten habe, sei die SBB-Infrastruktur noch in gutem Zustand gewesen.
Ende 06 bin ich gegangen, war dieser Zustand der Infrastruktur in Ordnung und der ist auch heute offenbar noch in Ordnung. Aber jetzt kommen natürlich die Folgekosten all der riesigen Investitionen, die wir getätigt haben in der Vergangenheit.
Jede neue Investition gefährde die bestehende Infrastruktur. Darauf habe er immer hingewiesen, verteidigt sich Weibel.
Und sehen Sie, das ist das, was jetzt passiert. Bahn 2000 ist erst seit 2005 in Betrieb. 6 Milliarden Schweizer Franken, nehmen wir an, Folgekosten 5%. Dann haben wir eine sehr viel intensivere Benutzung des Netzes, weil wir viel mehr fahren, sind die Gleise viel mehr belegt und wir haben viel weniger Zeit, um den Unterhalt zu machen. Das treibt die Kosten auch hoch. Und deshalb muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und da sind schon Dinge passiert, auch beim Parlament. Ich meine, 1 Milliarde zum Beispiel für die Anbindung des Hochgeschwindigkeitsnetzes, wo jetzt gebaut wird im St. Galler Rheintal oder zwischen Bern und Neuchâtel, das hat überhaupt nichts mit Hochgeschwindigkeit zu tun. Und auch diese Folgekosten, die kommen dann irgendeinmal zu Buche.
Weibel betont, der Druck der Politik auf die SBB-Finanzen sei in den letzten Jahren enorm groß gewesen. 2006 habe er zusammen mit dem Bundesamt für Verkehr für die Leistungsvereinbarung mit dem Bund über die Jahre 2007 bis 2010 5,8 Milliarden Franken verlangt.
Dann kam das zur Finanz und dann hat das Finanzdepartement dem Bundesrat den Antrag gestellt, diesen Betrag um 300 Millionen Franken noch zu kürzen. Und nur, das kann ich jetzt sagen, dank meiner persönlichen Intervention bei Bundesrat Pascal Gouchepin, hat der Bundesrat 4-3 diese Kürzung abgelehnt. Sehr zum Ärger der Leute im Finanzdepartement.
Im Finanzdepartement sagt man dazu, Interna aus Bundesratssitzungen würden nicht kommentiert. Für Benedikt Weibel ist klar, wenn schon der Erhalt der jetzigen Substanz so viel mehr kostet, dann müsse man sich intensiv Gedanken machen, wie der Unterhalt der NERD finanziert werden soll, in die 14 Milliarden Franken gesteckt werden.
Das gibt massive Beträge. Und ich würde sagen, das Einzige, was wirklich gut ist, ist, dass man jetzt Zeit hat, sich über die Finanzierung von dem zu unterhalten.
Er habe immer vor Überborden bei Bahninvestitionen gewarnt, betont der ehemalige SBB-Chef. Er sei sehr skeptisch, was all die Ausbauwünsche der Zukunft betreffe.
Wenn ich denke, was da in den letzten 2-3 Jahren diskutiert worden ist, also die NEAD-Fortsetzung in den Süden für 4 Milliarden, der Zimmerbergtunnel, der Durchgangsbahnhof in Luzern, ein Durchgangsbahnhof in Bern und. Da ist es gar nicht schlecht, wenn da jetzt eine Bremse reinkommt in dieses unglaubliche Wunschkonzert.
Denn jede zusätzliche Bahninvestition habe wieder Folgekosten und die sind in den 850 Millionen Zusatzbedarf pro Jahr noch nicht berücksichtigt.
Philipp Burkhardt im Gespräch mit Benedikt Weibel im Echo der Zeit vom Dienstag, dem Fasnachtsdienstag in Basel, der Stadt der Schnitzelbank.
Wenn einer Geld verdient, wo er nicht wirklich hat, oh nein, was noch viel besser investieren will, und da den Gewinn macht und nicht weiss, wohin damit, tut es auf ein Konto das leichte Stein, was gar nicht gibt. Hat einer Konto zu Liechtenstein, wo es gar nicht gibt, wo ganz viel Geld drauf liegt und niemand weiss es nicht. Und die verdienen es dann, obwohl sie es gar nicht haben, gerade an der Schweizer Bank, auch wenn sie die gar nicht wollen. Drum hat die Bank dann weg dem Puffen Krisensitzung. Der Bundesrat verspricht sofort seine Unterstützung. Und tut das Geld, das er nicht hat, gerade überweisen. So, jetzt ist Schluss, sonst kriegt ihr dann noch eine Krise.
Die Finanzkrise erklärt vor der Strassenwischel. Ein paar weitere Müschterli vor der Basler Fasnacht später in der Sendung. Die Schweizer Maschinenindustrie hat die Wirtschaftskrise letztes Jahr voll zu spüren bekommen. Die Umsätze in der Exportbranche schrumpften um 1/4, wie der Branchenverband Swissmem heute bekannt gab. Nach Spitzenjahren blieben vielerorts praktisch von einem Tag auf den anderen die Bestellungen weg. Tausende von Stellen gingen verloren. Zwar scheint sich die Lage langsam zu stabilisieren, aber die Geschäftsaussichten für 2010 bleiben unsicher. Eine Firma, die die Wirtschaftsflaute sehr direkt zu spüren bekam, ist die mittelständische Werkzeugfabrik Fischer Präzise. Wie man dort die Zukunft sieht, Barbara Wittmer hat die Firma im Kanton Bern besucht.
Die Werkzeugmaschinen aus Herzogenbuchsee fräsen hochpräzise Metallformen, Gussformen für Kunststoffpartikel, beispielsweise für finnische Handygehäuse oder amerikanische Computerbildschirme. Moritz Kissling steht vor seiner Werkbank. Vor ihm ein Metallzylinder, den er auf den 1000stel Millimeter genau schleift.
Ja, das muss jetzt in 19.000stel Toleranz sein. Da.
In letzter Zeit hätten er und seine Kollegen wieder mehr zu tun als im Krisenjahr 2009, sagt Moritz Kissling.
Ja, jetzt ist einfach Kurzarbeit, die sind für diesen Monat mal aufgehoben. Und das kommt dann aus, was der nächste Monat ist, weil die Eingänge sind besser geworden Anfang des Jahres.
Heute zittert er nicht mehr um seinen Job. Vor einem Jahr war das anders.
Ja, man hat einfach gemerkt, dass weniger Arbeit reingekommen ist. Und da hat man sich auch von Gedanken machen. Da sind von Entlassungen gedreht worden. Man hat eben lange nicht gewusst, wer es bereicht. Oder?
Im Mai erfolgte der harte Schnitt. 50 seiner Kolleginnen und Kollegen erhielten die Kündigung. Quer durch alle Abteilungen strich die Werkzeugmaschinenfabrik rund 1/5 der 220 Stellen am Hauptsitz. Zusätzlich wurden auch bei den ausländischen Tochterunternehmen Jobs abgebaut. Christoph Reinhardt, der Chef von Fischer Präzise, auf Firmenrundgang. Noch heute schüttelt er fassungslos den Kopf, wenn er an die Finanzkrise denkt. Im Treppenhaus hängt am Anschlagbrett eine Grafik, die den Bestellungseingang zeigt. Bis Ende 2008 ging es stetig aufwärts. Dann kam der Absturz.
Wir haben dann festgestellt, dass aus den Hauptabsatzgebieten wirklich keine Bestellungen mehr eintreffen. Und das war sehr beunruhigend. Das war Ende 2008.
Es galt, schnell zu handeln und wo immer möglich Kosten zu sparen. Zuerst mussten alle ihre Überzeiten abbauen. Dann wurde Kurzarbeit eingeführt. Einen Tag pro Woche blieb die Belegschaft zu Hause. Doch die Flaute dauerte an. Man musste den Gürtel noch enger schnallen. Die Vorgesetzten mussten Kündigungen aussprechen.
Wir dürfen aber sagen, dass wir mit sämtlichen Betroffenen ein Outplacement durchgeführt haben im Rahmen eines Sozialplanes, das wir jederzeit informiert haben. Wir haben die Betriebsversammlung nicht mehr quartalsweise, sondern monatlich durchgeführt.
Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass auch treue Kunden knausrig blieben mit neuen Bestellungen. Walter Purcher, der bei Fischer Präzise die Produktion leitet, musste deshalb 13 seiner 75 Leute entlassen.
Zittern haben die müssen, die vielleicht in guten Zeiten einfach ein bisschen das Nötigste gemacht haben. Wir haben aber die Mitarbeiter auch begleitet bis heute. Und das Schöne für mich jetzt natürlich, wenn es wieder auf die andere Seite gegangen ist, dass ich Leute, die wir entlassen haben, wieder anstellen konnte.
In den schwierigen Quartalen lebte er seinem Team Zuversicht vor.
Es war bedrückt gewesen, aber auch dort haben wir auch von der Führung aus geschafft. Wir haben zum Beispiel die Idee gehabt, dass wir, wenn wir einen kleinen Bestellungseingang haben, dass wir das Kleine wieder lernen zu schätzen. Wir haben dann eine Kuhglocke genommen und haben angefangen, Leute bei jedem Bestellungseingang.
Und alle freuten sich, als im Laufe der Monate die Glocke wieder öfter ertönte. Wie in vielen Unternehmen der Schweizer Metallindustrie war ein Absturz in die roten Zahlen trotzdem nicht zu verhindern. Denn der mittelgroße Maschinenbauer beliefert krisengeschüttelte Branchen wie die Elektronik- oder Autoindustrie. Erst Anfang dieses Jahres trafen dann endlich wieder mehr Bestellungen ein, sagt Firmenchef Reinhardt.
Und für den Unternehmer ist der Auftragseingang noch viel wichtiger als der Umsatz, weil er zeigt, welche Bestellungen in naher Zukunft ausgeliefert werden können. Und dieser Auftragsbestand, darf ich sagen, für das erste halbe Jahr ist sehr gut.
Was allerdings das zweite Halbjahr bringen wird, stehe noch in den Sternen, fügt er stirnrunzelnd hinzu.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Besuch im Autowerk von Fremont, wo die Belegschaft von Toyota mit Boykottaufrufen droht. Dazu ein Dossier. Zunächst aber der Schwerpunkt Ex-Jugoslawien. Seit 17 Jahren versucht ein besonderes Strafgericht der UNO in Den Haag, das schreckliche Vermächtnis der Jugoslawienkriege juristisch aufzuarbeiten. Manche der damaligen Kriegsverbrecher standen vor den Schranken dieses internationalen Jugoslawien-Tribunals, auf andere warten die Richter immer noch. Was hat die Arbeit gebracht für die Aufarbeitung der Vergangenheit in der Region selbst? Wir sprechen gleich darüber mit unserem Korrespondenten in Belgrad. Zunächst aber die Frage, wie soll es weitergehen, wenn in Den Haag das Tribunal seine Arbeit beendet hat? Was geschieht dann mit den Millionen von Dokumenten aus den Kriegsjahren, die es für seine Ermittlungen und Prozesse gesammelt hat? Seit heute diskutieren in Den Haag mehrere hundert Fachleute darüber an einem Kongress. Mit dabei ist Vesna Terzelic. Sie ist Direktorin von Documenta, dem Zentrum für Friedensforschung in Kroatien. Elsbeth Kucker hat mit ihr gesprochen.
Die Diskussion um die Zukunft der Tribunaldokumente sei von allerhöchster Wichtigkeit, sagt Vesna Terzelic.
It's of utmost importance because I would say that public in my country and I would dare say
den Menschen in den ehemaligen jugoslawischen Ländern sei nicht wirklich bewusst, welche Urteile am Jugoslawien-Tribunal seit dessen Gründung 1993 gefällt worden seien. Das Interesse sei zwar wesentlich größer, seit Kriegsverbrecherprozesse auch regional auf dem Balkan durchgeführt würden, doch was in Den Haag passiert sei, wer angeklagt und wer tatsächlich verurteilt worden sei, davon hätten nur die wenigsten eine Ahnung. Die umfangreiche Dokumentation des Tribunals könnte, ja müsste da Abhilfe schaffen, ist Vesna Terzelic überzeugt. Abgesehen davon seien die vielen Dokumente, Fotos, Videos, das ganze Beweismaterial natürlich auch essentiell, wenn es um die Bewältigung der Vergangenheit gehe. Doch ganz zuerst müsse eine zentrale Frage beantwortet werden, sagt Vesna Terzelic.
What are going to be access criteria?
Wer bekommt Zugang zu all den Dokumenten dieses UNO-Gerichts? Schließlich geht es bei einem Teil der Papiere um geheimes Material. Und noch wichtiger findet Vesna Terzelic, dass die Namen jener Menschen, die als geheime Zeugen ihre Aussage in Den Haag gemacht haben, auch in Zukunft geheim bleiben. Würde ein solcher Name publik, wären die betroffenen Personen und ihre Familien des Lebens nicht mehr sicher. Auch in dieser Hinsicht wünscht sich die Direktorin von Documenta, dem kroatischen Zentrum für Friedensforschung, deshalb ganz klare, unmissverständliche Richtlinien. Aber wenn diese Fragen einmal geklärt sind, möchte sie, dass die Tribunaldokumentation zur Hauptsache nach Sarajevo transferiert wird, in die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Denn dieses Land habe am meisten Opfer zu beklagen, begründet Vesna Terzelic ihren Wunsch.
But then copies, electronic copies of documentation and large part of documentation.
Zusätzlich zur Hauptdokumentation in Sarajevo sollten aber alle anderen Länder in der Region elektronische Kopien bekommen für ihre Staatsarchive, damit die Staatsanwälte der regionalen Kriegsverbrechergerichte dort ihre Informationen holen könnten. Die Prozesse seien aber nur ein Teil der nötigen Aufarbeitung, sagt Vesna Terzelic. Die andere Aufgabe sei es, dem Publikum deutlich zu machen, was genau passiert ist. Und weil die Friedensaktivistin der Meinung ist, dass Menschenrechtsorganisationen dafür besser geeignet sind als staatliche Institutionen, möchte sie, dass auch bei den NGOs Kopien der Tribunaldokumente archiviert werden.
I believe that human rights organizations,
von Menschenrechtsorganisationen könne man eher erwarten, dass sie sich seriös darum kümmerten, die Dokumente einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Noch weiß Vesna Terzelic auch nicht genau wie. Schließlich müsste dafür auch noch ein großer Teil der Dokumente aus dem Englischen übersetzt werden. Ach, winkt sie ab, die NGOs müssten halt kreativ sein. Sicher sei jedoch, dass es nichts bringe, die ganze Dokumentenflut in ein nationales Archiv zu stopfen und dieses für alle Ewigkeit abzuschließen.
Elsbeth Gucker über die Friedensforscherin Vesna Terzelic. Die Erinnerung an die Schrecken des Kriegs muss wachgehalten werden, fordert sie. Dazu braucht es Dokumente, aber auch einen Willen. Doch wie steht es darum, um die Bereitschaft, sich mit den Verbrechen der damaligen Zeit auseinanderzusetzen? Ich sprach darüber mit unserem Korrespondenten Walter Müller am Beispiel Serbiens. Gerade auf Serbien wurde mit dem Finger gezeigt nach dem Krieg als dem Land der Hauptschuldigen. Und es fehlte in Serbien die Bereitschaft, sich der Vergangenheit zu stellen und mit dem Tribunal zusammenzuarbeiten. Ich fragte Walter Müller, hat sich das entkrampft?
Vielleicht nicht gerade entkrampft, aber in Serbien hat sich die Einsicht doch durchgesetzt, dass keine andere Wahl bleibt, als mit dem Haager Tribunal zu kooperieren. Grundsätzlich aber ist Serbien bezüglich seiner Rolle in den Balkankriegen immer noch tief gespalten. Einerseits die Einsichtigen, andererseits eben die Verleugner.
Ist diese Rolle denn Thema in der Politik?
Ja, seit Anfang Jahr sogar sehr. Staatspräsident Boris Tadic und seine demokratische Partei haben den Vorstoß lanciert, im Parlament eine Resolution zum Srebrenica-Massaker zu lancieren. Das Massaker war im Sommer 1995. Denn die EU hat den 11. Juli als Gedenktag für die Opfer des Massakers erklärt. Somit hat auch Serbien als zukünftiger EU-Kandidat eine Verpflichtung, das Massaker zu verurteilen. Die Parteien tun sich aber nun extrem schwer mit dem Wortlaut der Resolution und es ist noch nicht klar, wann und ob die Srebrenica-Resolution im Parlament tatsächlich behandelt wird.
Und wie verlaufen in dieser Debatte die Konfliktlinien, die politischen?
Ja, gestritten wird nun darum, ob die Bezeichnung Völkermord verwendet werden soll oder nur der Ausdruck schwere Verbrechen. Die nationalistischen Parteien, darunter auch diejenige des vormaligen Ministerpräsidenten Vojislav Koštunica, meinen, niemand dürfe Serbien das Brandmal für die Verantwortung eines Völkermordes aufdrücken. Der internationale Gerichtshof allerdings hat festgestellt, das Massaker sei Genozid gewesen. Serbien sei dafür zwar nicht verantwortlich zu machen, habe aber zu wenig getan, den Völkermord zu verhindern. Ziemlich schlitzohrig ist nun von zwei Resolutionen die Rede. In der einen soll das Massaker in Srebrenica verurteilt werden und in der anderen alle anderen Kriegsverbrechen, die an Serben und anderen Nationen begangen wurden, so auch die während des Zweiten Weltkrieges. Aber noch ist nichts entschieden.
Immerhin wird offensichtlich diskutiert, wenn auch sehr kontrovers. Die Leute, die für eine Öffnung plädieren, wie muss man die verstehen? Ist das vor allem ein politisches Kalkül, das sie dazu bringt?
Ja, sicher nicht für alle, grundsätzlich aber schon. Auch Staatspräsident Tadic hat die Resolution anfänglich als etwas verkauft, das Serbien als internationale Verpflichtung zu erfüllen hat. Böse Zungen sprechen in Belgrad von einem Marketingtrick für die internationale Gemeinschaft. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass laut einer Umfrage nur gerade 20% der Bevölkerung eine Srebrenica-Resolution unterstützen.
Und das Tribunal selbst, 17 Jahre danach jetzt, das Tribunal in Den Haag, wie wird das gesehen in Serbien?
Das Haag-Tribunal wird in Serbien weitgehend abgelehnt und gilt nach wie vor als serbenfeindlich. Zu diesem negativen Image beigetragen hat wesentlich auch das forsche Auftreten der ehemaligen Chefanklägerin Carla Del Ponte in Serbien.
Andererseits gibt es Leute wie die Friedensforscherin Terzelic im Beitrag, den wir gehört haben, die sagt, die Tatsache, dass nun auch lokale Kriegsverbrechertribunale selbst in der Region an der Arbeit sind. Das sei durchaus ein positiver Schub gewesen. Sehen Sie das auch so?
Ja, die lokalen Kriegsverbrechergerichte, die sind sehr wichtig. Das Serbische ist seit dem Jahr 2004 an der Arbeit. Bisher wurden 15 Urteile gesprochen mit einem Total von beinahe 400 Jahren Gefängnis. 8 Prozesse sind noch im Gange. Der serbische Sonderstaatsanwalt für Kriegsverbrechen ist sehr aktiv und auch der jetzige Haager-Chef, Ankläger Brammertz, lobt die Zusammenarbeit mit dem Sonderstaatsanwalt. Das Problem ist nur, dass das Gericht aktiv ist, dass der ganze Prozess aber mehr oder weniger an der Öffentlichkeit vorbeigeht, wird nur wenig wahrgenommen.
Und diese Öffentlichkeit, die Bevölkerung, immerhin, es ist bald 20 Jahre her seit den Kriegen, eine neue Generation ist da, die Schreck nur vom Hörensagen kennt. Was sagen die?
Die Jungen, die sind sehr widersprüchlich. Das sind die militanten nationalistischen Gruppierungen, die sehr lautstark und gewalttätig sind, auch oft auftreten in der Öffentlichkeit. Andererseits aber die weltoffenen und reisebegierigen Jungen. Und Serbien ist seit Anfang Jahr vom Visazwang befreit für EU-Länder. Die Jungen können also reisen, ihnen wird eine neue Erlebniswelt aufgeschlossen. Allen ist aber der Wunsch gemeinsam, dass nicht immer mit dem Finger auf Serbien gezeigt wird.
Einschätzungen von Walter Müller in einem Schwerpunkt zur Vergangenheitsaufarbeitung und Jugoslawien-Tribunal. Themenwechsel zurück ins fasnächtliche Basel, der Peperoni über eine der vielen Sorgen des Bundesrats.
Auf dem Schulreisli ins Appenzell wird's Doris rot und seid denn schnell. Was ich bloß die Wanderer seht, Hüele lass das bleiben. Auch die beste Armee auf dieser Welt kann sparen, übertreiben.
Uhr, Zeit fürs Echo-Dossier. Wegen klemmender Gaspedale und Bremsprobleme musste Toyota mehr als 8 Millionen Autos zurückrufen. Der Schaden ist enorm. Morgen muss Konzernchef Akio Toyoda vor einer Parlamentskommission in den USA Rede und Antwort stehen. Und schon heute musste sich der USA-Chef von Toyota in Washington heftige Vorwürfe anhören.
Toyota failed its customers and the government neglected its responsibilities. Safety must start coming first.
Toyota habe seine Kunden im Stich gelassen, die Regierung ihre Verantwortung nicht wahrgenommen, sagte Henry Waxman, der Vorsitzende des zuständigen Ausschusses. Es sei Zeit, dass die Sicherheit an erster Stelle komme. Doch nicht nur die mangelhaften Autos schädigen das Image von Toyota. Schatten wirft auch, dass das Unternehmen zum ersten Mal überhaupt ein Autowerk schließen will. Und das ausgerechnet in Kalifornien, dem wichtigsten Absatzmarkt in den USA. Die Toyota-Produktion in Fremont, 80 Kilometer südöstlich von San Francisco, soll verlagert werden. Ende März verlieren dort Tausende ihren Job. Nun wehren sich die Betroffenen. Sie hoffen, dass Toyota weitere Negativschlagzeilen vermeiden will. Max Ackermann war in Fremont.
Die Stimmung ist aufgeheizt im großen Versammlungssaal der Vereinigten Autoarbeitergewerkschaft UAW, Sektion Fremont.
Are you ready to give that message?
Vielleicht 500-600 Leute haben sich zu einer Protestversammlung eingefunden. Es sind Arbeiterinnen und Arbeiter von NUMMI, der riesigen Autofabrik auf der anderen Straßenseite. NUMMI ist eine Abkürzung für New United Motor Manufacturing, ein Gemeinschaftsunternehmen von General Motors und Toyota. In den letzten 25 Jahren wurden in Fremont fast 8 Millionen Chevrolets, Pontiacs und vor allem Toyotas hergestellt. Doch letzten Sommer musste GM Konkurs anmelden und kündigte die Partnerschaft auf. Alleine will Toyota nicht weitermachen und stellt deshalb Ende März den Betrieb in Fremont ein. 4.700 Angestellte verlieren ihren Job bei NUMMI direkt und bis zu 10-mal so viele in den über 1.000 Zulieferbetrieben in der Region. Maria Allian ist 50, seit 12 Jahren bei NUMMI und ohne Aussicht auf eine ähnlich gut bezahlte Stelle.
I'm kind of nervous about who's going to hire me at 50 and what kind of pay am I going to get, because I make good money now and then my lifestyle has to change. I'm a single woman, so it's just my income. I don't have any other income.
Ron Lopez arbeitet seit 20 Jahren bei Numi, seine Frau seit 18. Jetzt können die beiden vor Sorge um ihre Stellen, um ihr Haus und um ihre Zukunft kaum mehr schlafen.
I mean, it's hard for us to sleep at night and I get choked up every time thinking I'm going to lose my house. I'm going to lose my house, you know? Something I worked all my life for. You know, I'm 51 years old and she's 55. We put a lot of good years in this place and to turn their backs on us is wrong. It's wrong.
Falsch sei es, einfach falsch, die Leute so zu behandeln. Falsch aber auch aus unternehmerischen Gründen, ruft UAW-Vize Bob King in den Saal.
This is a wrong-headed, bad management decision.
Der Gewerkschaftsboss spielt auf die schwierige Lage von Toyota an. Das Unternehmen musste in den letzten Wochen Millionen Fahrzeuge wegen technischer Mängel zurückrufen und hat, gelinde gesagt, ein Imageproblem. In dieser Situation, zum ersten Mal in der Firmengeschichte ein Werk zu schließen und erst noch in Kalifornien, dem mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt in den USA, ist auch für UC Berkeley-Professor Harvey Shaken ein problematischer Entscheid.
The closure of this factory in Northern California, the state of California is their largest market in the United States, would be potentially very damaging to their reputation.
Nicht einmal wirtschaftlich mache der Schließungsentscheid Sinn, argumentiert der Autoindustrie-Experte. Numi sei eine der produktivsten Toyota-Fabriken in den USA.
This is one of the most productive and high-quality assembly plants in the United States and has been such for 25 years.
Professor Shaken vermutet, dass Toyota einfach einen Weg gesucht habe, um die weltweiten Überkapazitäten abzubauen. Numi bot sich als Opfer an, weil der Ausstieg von General Motors als Vorwand dienen konnte. Tatsächlich begründet Numi-Sprecher Lance Tomasu die Betriebseinstellung ausschließlich damit.
When the joint venture was formed, it was formed with General Motors and Toyota part of the venture. Without one of its partners, the joint venture is not able to survive.
Allerdings hat GM schon in den letzten 5 Jahren bei Numi nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt und im Moment ist die Fabrik mit der Produktion von Toyotas voll ausgelastet. Alle 54 Sekunden läuft ein fertiger Corolla oder Tacoma vom Fließband.
We install the seats, we secure them down. And then we install also the front and rear bumpers and some of the other trim parts that go around the bumper area.
Juan Martinez leitet eine Produktionsgruppe bei Numi. Auch er wird seine Stelle verlieren. Noch weiß er nicht, wie es weitergeht, macht sich aber keine großen Sorgen.
I'm not sure yet. I've got a couple of possibilities, things possibly lined up. But if not, I just take some time off. And then wait for the economy to improve a little more and see how it goes.
Auch Kollege Elliot Ho ist erstaunlich gelassen.
It's kind of a sad feeling, it really is. But on the same token, you can't let that get you down. It is what it is.
Der Produktionsmanager mit 15 Numi-Jahren Erfahrung hofft, dass ihn Toyota weiter beschäftigt, vielleicht im Tacoma-Werk in Texas.
I'm going to look for another job, obviously. I'd like to stay with Toyota.
Die Chancen sind allerdings eher gering. Toyota beschäftigt in erster Linie lokales Personal und das ist in der gegenwärtigen Wirtschaftslage im Überfluss vorhanden. Ganz außer Reichweite sind Jobs in der Corolla-Fabrikation. Die wird nach Japan und nach Kanada verlegt. Für Kalifornien ist das eine mittlere Katastrophe. Schon jetzt hat der Golden State die fünfthöchste Arbeitslosenrate der USA und nicht zuletzt deswegen vergrößert sich der Schuldenberg dramatisch. Da kommt es überraschend, dass sich auch Bob Wasserman, der Bürgermeister von Fremont, nicht aus der Ruhe bringen lässt.
It's actually not as dramatic and serious as it looks on the surface.
Fremont sei in Kalifornien und nicht im mittleren Westen. Im Gegensatz etwa zu Städten in Michigan, die hundertprozentig von der Automobilindustrie abhängig seien, stehe man hier auf mehreren Beinen und habe das Silicon Valley vor der Haustüre. Gerade die Hightech-Industrie habe ja gezeigt, wie alles wahnsinnig schnell gehen könne.
And overnight, you know, Silicon Valley was born and look what happened.
Ähnliches könne wieder passieren, zum Beispiel mit der Umwelttechnologie. Erste Anzeichen seien schon spürbar.
All we really need is a good, solid kickstart and we'll start generating jobs and making things happen. It's not all doom. I mean, there is a brighter side. There will be.
Fragt sich nur, wann dieser Aufschwung kommt und für wen. Die gewerkschaftlich organisierten Autoarbeiter in Fremont wollen jedenfalls um ihre jetzigen Arbeitsplätze kämpfen.
I'm fighting for my job, for my life, for my wife, for my house. I'm not fighting for no severance package. I'm fighting to keep my job here.
UAW hat am Wochenende eine breit angelegte Informationskampagne vor Toyota-Garagen begonnen und droht mit einem Boykottaufruf. Andere Gewerkschaften ziehen mit und Sympathie gibt's bis in höchste Regierungskreise. Toyota ist geschwächt und die Arbeiter in Fremont, Kalifornien, schöpfen gerade deswegen wieder ein klein wenig Hoffnung.
We want the company to review and reverse their decision to close our factory.
Das war das Echo-Dossier von Max Ackermann. Zum Abschluss nochmal Schnitzelbank, Schliffstei mit ungewohnten Harmonien über die dissonante italienische Politik.
Silvio, wir finden du bist ein von der Besten.
Von der Besten, wirklich ein von der Besten.
Würde gern so wie du mit 18-jährigen Festen.
Richtig Festen.
Mache mir Festa, du hast schon ja die Villa, hast voll ein Intesta. Wenn du dir fierst mit der Pornomilla und Gott dank für die täglich Viagra-Pilla. Du hast Haarimplantat auf den Zehen, bist ein Ströflubeltat und hast es gesetzlich schön. Wow, wow, Berlusconi, du hast uns grad noch verheilt. Sogar der Papst hat vor deinem Grinsen genug. Berlusconi, wir hatten dich nie gewählt. Mir liftet schon nur, wenn ich dich anschaue. Jetzt musst du unten durch. Kriegst noch einen Paltis in die Schnurren. Trotz dumm im Gesicht bist du nur scheinheilig. Berlusconi, es geht auch ohne.
Salut zusammen.
Merci.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger und für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.